Hallo und herzlich willkommen zum Off the Record Podcast. Heute habe ich Ole Reißmann zu Gast, Director AI beim Spiegel. Ole und ich haben gemeinsam über das Thema KI gesprochen und darüber, welche Projekte und Themen ihn gerade beim Spiegel in seiner Aufgabe beschäftigen. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und willkommen zu Off the Record. Lieber Ole, schön, dass du da bist.
Hallo, moin.
Wie du weißt, reden wir bei Off the Record ganz offen und pragmatisch über KI und machen kein Buzzword-Bingo, sondern wollen hinter die Kulissen blicken. Ich möchte mich hier eben mit Menschen wie dir unterhalten, die, glaube ich, gerade ganz nah dran sind am Thema KI. Das werden wir jetzt mal gemeinsam in der nächsten Stunde verorten. Und aber eben nicht nur inhaltlich über KI reden, sondern auch gemeinsam mit dir darüber sprechen, wie du eigentlich da hingekommen bist zu dem, was du heute machst. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist. Wenn man im Internet nach dir sucht, dann erfährt man, dass du im Moment beim Spiegel Director AI bist.
Das ist richtig. Director AI, ich habe das so übersetzt für LinkedIn, oder? Okay. Das heißt, eigentlich bin ich Leiter KI, wie man so schön sagt. Mhm.
Klingt ein bisschen moderner, Director AI, oder?
Es ist immer so ein bisschen die Herausforderung, wie geht man mit diesen Abkürzungen um AI, KI, dann kommt noch die Europäische Union, EU, AI, Act, KI, also ja.
KI-Verordnung.
Ich mache was mit KI.
Ja, sehr gut.
So ist es.
Da wollen wir auch gleich noch viel mehr drüber erfahren. Aber bevor wir jetzt direkt einsteigen in das, was du heute machst und was dich gerade aktuell auch beschäftigt, lass uns doch mal noch ein paar Schritte zurückgehen und ein bisschen darauf schauen, wie du eigentlich da hingekommen bist. Wir haben ja ein bisschen Recherche gemacht, auch geschaut, welche Stationen du so durchgangen bist in deinem beruflichen Werdegang. Und ich glaube, angefangen hat das Ganze mit einem Studium der Politikwissenschaft in Bremen.
Oh Gott, das ist lange her, aber so war es, ja.
Ja, nimm uns mal mit in die Zeit. Bremen.
Bremen um die Jahrtausendwende.
Bremen. Damals. Wieso Politikwissenschaft?
Das ist eine folgende Frage. Also ich komme aus einer Lehrerfamilie, wo wirklich über Generationen viele, viele Lehrer. Und ich wollte was anderes machen, so viel war mir klar. Und wie das so ist in so einer, das ist jetzt alles sehr typisch und stereotyp, oder? In so einer Lehrerfamilie bin ich aufgewachsen und habe lesen gelernt mit dem Spiegel. So. Und habe mich dann eben für gesellschaftliche Zusammenhänge interessiert, für Politik interessiert, habe dann nach dem Abi überlegt, also nach dem Abi dachte ich erstmal so, Zivi. Mhm. Und dann wurde ich aber ausgemustert. Okay. Ich habe so grotesk schlechte Augen. Und dann musste ich sehr schnell überlegen, was mache ich jetzt eigentlich? Ich glaube, heutzutage würden Leute viel mehr denken, ja, stark, mache ich erstmal nichts, reise ich erstmal durch die Welt. Ich wollte damals irgendwie loslegen. Also habe ich dann bin ich nicht durch die Welt gereist, sondern wollte dann direkt studieren gehen, habe mich an diversen Unis beworben und habe eine Zusage für Bremen bekommen, für Politikwissenschaft, was rückblickend ein guter Zufall war, weil damals ein Sonderforschungsbereich in Politikwissenschaft, in Global Governance in Bremen aufgebaut wurde. Mhm. Das heißt, dass an so einer Uni, wo es so eine Handvoll Politikprofs gibt, plötzlich richtig viel passiert ist. Es gab richtig Geld von der DFG, von der Deutschen Forschungsgesellschaft. Dann gab es noch einen Graduiertenkolleg, dann hat noch eine Privatuni um die Ecke aufgemacht. Und also viel passiert in Sachen Politikwissenschaft in Bremen. Und da bin ich dann rein und konnte quasi damit weitermachen, was mir eh schon Spaß gemacht hat.
Ja, spannend. Vielleicht noch um Kontext zu geben, ausgemustert, das heißt, damals gab es ja noch den
Wehrpflicht.
Richtig.
Ich hätte das Vaterland verteidigen müssen.
Um nochmal den Kontext für die jüngeren Hörerinnen und Hörer zu geben. Und wie kann man sich das vorstellen? Hast du quasi wissenshungrig dich in die großen Theorien der Politikphilosophie reingestürzt, hast in alle Richtungen mal geschaut? Hattest du irgendwie schon auf dem Kompass, dass du vielleicht so Richtung Journalismus oder Medien auch gehen möchtest? Oder?
Das wirkt jetzt gleich immer alles sehr retro und es wird erschreckend, wie alt ich wirklich bin. Um die Zeit, in der ich dann Abi gemacht habe und studieren gegangen bin, gab es eine Idee, eine Art Nutzermitbestimmung bei der Internet-Governance zu etablieren. Mhm. Es gibt, ne, gibt Internet, kompliziertes Policy-System, komplizierte Governance, gab damit so Ideen von Multi, also gibt's heute noch, ne, Multi-Stakeholder-Ansätze, das ist alles nicht nur staatlich, sondern Unternehmen machen mit, es gibt verschiedene Gremien, eins dieser Gremien ist ICANN, die kümmern sich so ein bisschen um die Verwaltung von Nameservern und so weiter und so fort und am Ende auch Standards. Und die haben damals Wahlen durchgeführt und man konnte mit so einem Brief wirklich abstimmen und zivilgesellschaftliche Vertreter in Internet-Governance-Foren reinschicken. Ja. Habe ich mitgewählt und habe mich dann im Studium auch mit Internet-Governance irgendwie auseinandergesetzt und beschäftigt. Fand das irgendwie super interessant, dass da jetzt was passiert, das Internet kam. Ne? Also ich habe dann ohne YouTube-Abi gemacht, aber irgendwann gab es dann YouTube und die Wikipedia und das gab das Internet plötzlich. Und auch die Idee, was macht das eigentlich mit Zivilgesellschaft und mit Öffentlichkeit? Und in dieses Feld bin ich dann reingeraten. Und nachdem ich dann in Bremen Politik studiert habe und unter anderem auch eben Global Governance, Internet Governance und Sachen über Zivilgesellschaft, NGOs, meine Bachelorarbeit war über NGOs als Legitimationsressource in Global Governance. Sorry, okay, ich höre schon auf. und dann war irgendwann die Frage so, nach dem Bachelor, also das war, ich war einer der ersten Bachelor-Jahrgänge, ja. Alle anderen hatten noch Diploms oder Magister und dann war es schon so ein bisschen so, ja, jetzt muss man eigentlich noch ein bisschen weitermachen, weil nur mit einem Bachelor in Anführungsstrichen war damals so, ja, man schon noch weitermachen. Und dann habe ich mich also auf diverse Mastergeschichten beworben und in Hamburg hatte sich gerade neu gegründet die Hamburg Media School, wo man Journalismus studieren konnte. Und dort hatte ich mich dann irgendwie auch zufällig beworben. Die haben dann ein Assessment Center durchgeführt, da muss man auch wirklich so Matheaufgaben lösen und Gruppenarbeiten und die wollten mich dann. Und dann habe ich tatsächlich in einer kleinen Gruppe an der Hamburg Media School mit einer Handvoll Schweizern und fast doppelt so viel Leuten aus Deutschland Journalismus studiert.
Spannend. Okay, also scheint, es war schon eigentlich früh sozusagen eine Leidenschaft für Internet und Internettechnologie bei dir im Studium irgendwie verankert. Und auch das Thema Journalismus hat dich irgendwie gereizt. Und du bist ja dann nach deinem Master an der Hamburg Media School, glaube ich, relativ schnell beim Spiegel gelandet, richtig?
Ja, so richtig.
Oder gab es da nochmal so eine Findungsphase?
Es gab eine Findungsphase. Ich habe auch ein bisschen freigearbeitet, aber ich habe schon, also ne, während ich studiert habe, muss ja irgendwo Geld herkommen.
Ja.
Also habe ich Nachtschichten gemacht bei Spiegel Online damals. Also das ist schon geil. Ich habe angefangen und habe im Forum Kommentare moderiert.
Okay, als quasi so, Studentenjob dann einfach.
Genau, ja. Genau.
Ja.
Das ist ein Hasskommentar, löschen.
Ja.
Dann kommt die Mail an den Chefredakteur. Ich werde im Forum zensiert. So, das habe ich eine Zeit lang gemacht und dann kennt man da Leute und dann bin ich reingeraten in die Nachtschichten. Auch damals Studentenjobs. Man hat sich, also mittlerweile haben wir Leute in Übersee, ja. Die zu den Nachtzeiten dann auch arbeiten. Aber damals waren es eben noch Studierende, die am Newsdesk von Spiegel Online dann nicht die ganze Nacht durch. Wir haben damals, glaube ich, aufgehört, so gegen, je nach Nachrichtenlage. Ja. Aber ich glaube, so gegen 1:30 haben wir irgendwann noch aufgehört. Das habe ich gemacht. Anstrengende Zeit, wenn man, also ne, dann fahren die U-Bahn auch nicht mehr so häufig. Und dann bin ich mit dem Fahrrad dann, weiß nicht, nachts um 1 nach Hause gefahren. Da ist der Puls erstmal irgendwo hier weit oben. Schlafen war dann so. So, und das habe ich dann so zwei, drei Abende die Woche gemacht. Und dann so, irgendwann bin ich dann weiter reingeraten habe ein Volontariat bei Spiegel Online gekriegt und gemacht.
Das ist ja auch damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war das tatsächlich schon gar nicht so einfach, oder? So einen tollen Platz zu bekommen. Also hast du dich damals gefreut, dass der Spiegel dir das angeboten hat?
Sehr.
Ja.
Also Spiegel Online hat damals Volos rausgegeben, wenn man auch geahnt hat, so wenn die sich bewähren, wir haben auch einen Job für die.
Ja.
Das heißt, es gab dann jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, 10 Volo-Stellen, sondern es gab mal eine, mal zwei, mal drei. Wir waren damals 3. Und wurden danach auch netterweise dann übernommen. Und das so, also, und war das schwer, da ranzukommen? Keine Ahnung, ja, bestimmt. Ja. Also, ne, aber Glück gehabt.
Ja, super. Und dann finde ich eine Sache ganz bemerkenswert eigentlich an deiner Vita. Du bist tatsächlich dem Spiegel treu geblieben, oder? Seitdem?
Das stimmt, ja.
Ja, das finde ich bemerkenswert. Also, da scheint der Spiegel einiges richtig gemacht zu haben. Oder du? Oder beide?
Ich durfte mich netterweise mehrfach in diesem Laden auch ich weiß nicht, neu erfinden, aber sehr unterschiedliche Sachen machen. Also ich habe jetzt nicht die letzten Jahre immer denselben Job gemacht, sondern habe wirklich sehr unterschiedliche Dinge machen können und mal sehr viel dazugelernt. Mhm. Und immer wenn ich dachte so, jetzt weiß ich ungefähr, was ich tue, und immer bevor es langweilig wurde, ist wieder was passiert. Mhm. Und so auch vor jetzt schon über einem Jahr, mhm. Als es dann mal wieder irgendwie darum ging, übrigens, wir haben da was zu tun, neues Feld, ausprobieren, lernen. Wir haben da doch wen.
Du bist, genau, also du sprichst jetzt, glaube ich, über deine aktuelle Position, Leiter KI, die du Anfang letzten Jahres übernommen hast. Und davor warst du im Bereich Audio, glaube ich, tätig bei beim Spiegel. Ich frage deswegen so ein bisschen nach, weil ich mit dir nochmal gemeinsam ein bisschen reflektieren will, was eigentlich in der Zeit passiert ist, weil ich finde, das ist eine ganz spannende Zeit für das Thema KI. Also die 2022 Wechsel in 23 mit dem Release von ChatGPT sozusagen.
Ich habe das nicht kommen sehen. Ne?
Also ja, muss man genau, auch so, das ist die Frage.
Ich bin jetzt nicht der Visionär. Ich habe ja in der Netzwelt angefangen als Redakteur bei Spiegel Online damals. Und wir haben dann irgendwie viel Internet-Governance mir angeguckt. Ich fand Tiefseekabel spannend, also auch so wirklich so Infrastruktur. Wie kommt das Internet zu den Leuten? Wem gehört das? Da hatten wir Netzneutralität. Wer bestimmt eigentlich? Ah, jetzt kommt die Telekom und möchte plötzlich Geld haben für schnell und so weiter und so fort. Das fand ich alles wahnsinnig interessant und spannend. Dann kam Snowden. In der Zeit auch Interviews geführt mit Wissenschaftlern, die damals schon gewarnt haben vor so, übrigens, wenn wir jetzt Big Data, war das Schlagwort damals, oder? Da haben wir über Big Data gesprochen. Versicherungskonzerne sammeln gigantische Datenmengen über uns an, vielleicht auch sogar von Fitness-Trackern. Apple Watch gab es noch nicht, aber kam dann ja später. Also, und damals warnten dann schon die Leute vor, damals ging es um Big Data und Algorithmen und was passiert eigentlich und in was für einer Welt leben wir dann? Und da hat man, glaube ich, schon so auch geahnt, in welche Richtung Machine Learning geht. Aber wie schnell das dann funktioniert und wie gut das funktioniert, das ist ja der große Überraschungsmoment, auch für mich.
Kannst du dich daran erinnern, als du das erste Mal ChatGPT ausprobiert hast?
Ja. Und wie war das? Also nachts, also wie war das? Es war nachts und ich war müde und ich habe angefangen mit dem Ding auf Englisch zu chatten und habe dann irgendwann nicht aufgepasst und habe irgendwas auf Deutsch reingeschrieben und die Antwort war auf Deutsch genauso gut. Das ist jetzt ein Vorteil der deutschen Sprache. Ich habe von anderen KollegInnen aus anderen Ländern schon auch das totale Gegenteil gehört. Aber weil das Internet ja sehr viel Deutsch spricht oder sehr viel Material, was diese Maschinen eingeatmet haben, einfach vorliegt auf Englisch, Deutsch, ein paar andere Sprachen, funktioniert es auf Deutsch ja überraschend gut.
Ja.
Viele andere Länder, kleinere Sprachräume haben, glaube ich, ne, die aber sehen, dass das auf Englisch gut funktioniert, aber dann irgendwie, weiß nicht, auf Nynorsk oder Bokmål oder sowas, dann funktioniert es nicht mehr so gut und die trainieren dann so, egal.
Aber wie, also was war sozusagen dein Fazit danach? Also hast du gedacht, hat das irgendwas ausgelöst? Hast du initial gedacht, diese Technologie wird alles verändern? Oder war das vielleicht eher so ein gradueller Prozess, dass du gedacht hast, okay, das ist spannend, aber vielleicht auch eher eine Spielerei? Wie?
Also das sind ja so schwarz oder weiß, ne? Also wird alles verändern oder ist es eine Spielerei?
Ja, oder vielleicht auch dazwischen. Also dazwischen.
Also ich glaube schon, ich habe im Audiobereich beim Spiegel zwei Sachen gemacht. Ich habe am Anfang aus der Entwicklungsredaktion heraus mich so ein bisschen um Audio mitgekümmert. Da haben wir angefangen, Newsbriefings zu bauen. Da haben wir uns über Text-to-Speech Gedanken gemacht. Da haben wir Programme gebaut für, damals hat man Smart Speaker gesagt. Heute würde man ja sagen, so die erste Version der Smart Speaker, Alexa, Google und so weiter. Das war ja nicht smart, die haben schlecht funktioniert. Aber damals gab es ja so einen ersten Hype, so ne, man kann mit den Dingern sprechen und das wird alles verändern. Hat es natürlich nicht. Und deswegen hatte ich schon so ein bisschen, glaube ich, so eine Ahnung von, also einerseits war das so eine Chat-Interface. Wie viel Chat-Interface wollen wir und brauchen wir? Und ist das jetzt die Zukunft, die alles verändert? Wahrscheinlich nicht. Aber was man mit dieser Technik anstellt, jenseits von Chat-Interfaces, ne, also sei es, die Sprachassistenten werden jetzt wirklich schlau. Oder eine Websuche ändert sich, weil im Hintergrund diese Large Language Models arbeiten und Informationen anders darstellen, anders aufbereiten, weil diese Dinger möglicherweise in Befehlsketten anfangen, Tasks abzuarbeiten oder eine Anfrage eigenständig in Tasks zerlegen, losziehen, hin und wieder mal einen Rückgrat. So, also sozusagen, dass sich das, dass da was passiert und dass das spannend ist, gerade für Wissensberufe, wo es um Textmengen geht, auf jeden Fall.
Ja, du hast jetzt schon eine ganze Menge Themen angesprochen. Wenn wir jetzt quasi nochmal darauf blicken, auf deine jetzige Rolle, was du jetzt machst beim Spiegel als Director AI, wie würdest du das eigentlich beschreiben? Also was ist deine zentrale Aufgabe?
Also es gibt beim Spiegel lauter schlaue Leute, die sich auch schon vor mir Gedanken über KI gemacht haben, in den diversen Bereichen, die auch schon Projekte ans Laufen gebracht haben, die Interfaces gebaut haben. Also die Mitarbeitenden der Spiegelgruppe hatten schon sehr schnell die sogenannte KI-Spielwiese zur Verfügung, also vor meiner Zeit, wo man mit verschiedenen Sprachmodellen chatten konnte in der sicheren Umgebung. Meine Aufgabe ist es jetzt so ein bisschen, die verschiedenen Initiativen aus den Ecken des Hauses zusammenzubringen, für Austausch zu sorgen und auch so ein bisschen zu überlegen, welche Projekte nehmen wir uns jetzt vor und treiben sie mit Priorisierung voran, wo wir sagen, das wollen wir jetzt wirklich bauen und umsetzen. Ein großer Aufgabenbereich ist auf jeden Fall die kulturelle Transformation. Also es gibt KollegInnen, die nutzen jetzt seit 2 Jahren KI, ganz selbstverständlich. Andere fragen sich womöglich noch, was soll ich damit anfangen? Darf ich das überhaupt? Und da weiterzukommen, das Wissen um, was kann ich von diesen Dingern erwarten, wie möchten wir sie einsetzen, wo haben wir auch unsere roten Linien und sagen, damit fühlen wir uns nicht mehr wohl. Das sind alles so Sachen. Und das alles in einem hochvolatilen Umfeld, oder? Also es gibt, glaube ich, wenn jetzt ein Jahr zurückgeht, haben wir diese KI-Sprachmodelle bestimmte Sachen irgendwie so okayisch gemacht, aber dann doch in 3, 4, 5% der Fehler groteske Fehler eingebaut. Jetzt ein Jahr später ist möglicherweise nur noch in 1,5% der Fälle, dass der Fehler ist. So. Und vor einem Jahr hätte man noch gedacht, ja, das kann man bauen, aber das dauert alles lange dann in der Ausführung und es kostet so viel. Ein Jahr später, die Kosten haben sich also mehr als halbiert, die Geschwindigkeit ist viel größer geworden. So, also da passiert sehr, sehr viel. Ja. Deswegen glaube ich schon auch, dass es sinnvoll ist, dass man sich da gebündelt drüber Gedanken macht. Und ich helfe jetzt dabei, auch Austausch zu organisieren. Wir haben eine Gruppe im Haus aus ganz vielen verschiedenen Abteilungen von IT, redaktionelle Entwicklung, Organisationsentwicklung, Innovationsmanagement. Und wenn man Dinge aufzählt, vergisst man immer eine. Und wir treffen uns wirklich regelmäßig, um zu überlegen, ne, was steht an Aufgaben an, was bearbeiten wir, gründen dann aus dieser Gruppe heraus Projektgruppen, die sich die Sachen vornehmen, sei es interne Tools, sei es auch Nutzer-Facing-Geschichten, sei es Partnerschaften mit Tech-Firmen, sei es interne Guidelines, so diese Themen bearbeiten wir gerade.
Okay, spannend. Das heißt, du bist ein Stück weit so eine Schnittstelle oder ein Knotenpunkt vielleicht auch für die unterschiedlichen Initiativen. So könnte man es vielleicht fassen.
Ja.
Und machst du das alles alleine oder hast du quasi ein Team, mit dem du das gemeinsam machst?
Das ist also diese Gruppe.
Oder die Gruppe ist quasi.
Bei uns heißt es Circle. Wir haben den sogenannten KI-Circle, in dem die KollegInnen sitzen. Genau, mit denen treiben wir Sachen voran. Unterhalb dieses Circles sind dann, ne, die Projekte, wieder andere Kollegen, die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit halt die Sachen dann machen.
Ja, sehr spannend. Du hast schon einige Themen angesprochen, wo wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reingehen könnten. Du hast eben das Thema Kulturtransformation, hast du es, glaube ich, genannt, angesprochen. Lass uns doch da nochmal ein bisschen einsteigen. Also, welche Kultur meinst du genau und wie wird sich die transformieren?
Also die eine Frage ist ja so ein bisschen KI im Hintergrund, also ob jetzt das Chat-Interface die Welt verändert, werden wir sehen. Aber dass jetzt KI in immer mehr Software, in immer mehr Produkten eingebaut ist und Dinge tut, das hat Auswirkungen darauf, wie künftig Internetplattformen und auch Medienangebote funktionieren, oder? Und da gibt es, glaube ich, verschiedene Routen, die man sich angucken kann. Das eine ist sowas wie eine Personalisierung, die immer stärker möglich wird. Das andere ist eine Transformation von Inhalten, Die Redaktion schreibt womöglich einen 20.000 Zeichen langen Artikel. Der Nutzer hat aber viel mehr heute die Hoheit zu sagen, ich höre mir das gerne an, in 7 Minuten, ja, auf Englisch. Ob wir das nun gut finden oder nicht. Und da stellen sich ja so gewisse Fragen. Was produzieren wir eigentlich? Was stellen wir auf welchen Plattformen bereit? Was machen dann andere Plattformen damit? Vielfältige Fragen, die sich daraus ergeben. Zur Zukunft von, wie sehen unsere Produkte eigentlich aus und was ist eigentlich unsere Kernaufgabe? Das ist das eine, dass man da dranbleibt und darauf auch Antworten findet. Mhm. Und auch durchaus mal sagt, so nein, das machen wir nicht oder da wollen wir nicht machen.
Hast du da schon Ideen? Also wenn wir genau bei dem Fall bleiben, das Produkt quasi mit KI in der Zukunft, ja, in welche Richtung entwickelt sich das? Wie wird es werden?
Also ich habe da so erste Antworten drauf und das ist jetzt aber nicht revolutionär und keine Überraschung. Mhm. Also ich glaube, dass in einer Welt, in der theoretisch ein KI-Agent ja losziehen könnte und für mich eine Recherche durchführt und dann 124 Webseiten liest und in Bullet Points zusammenfasst, das ist möglich. Mhm. Und trotzdem suchen Leute ja auch nicht nur das Chat-Interface und wollen da eine Frage reintippen, sondern sie gehen auf ein Medienangebot, um zu sehen und sich informieren zu lassen und dann auf die Fragen, auf die Themen zu sehen, zu denen sie noch gar keine Fragen haben, um überhaupt zu sehen, was sind mögliche Themen. Und da kommt es immer mehr auf Köpfe und auf Menschen an.
Mhm, okay.
Und diese Vertrauensgeschichte, von wem lasse ich mir eigentlich was erzählen? So, und da mag es auch in Generationen Unterschiede geben, dass vielleicht jüngere Generationen viel selbstverständlicher sich von Angeboten Sachen erzählen lassen, wo sie dann dem Angebot oder der Marke vertrauen. Aber genauso wird eine Medienmarke die Möglichkeit haben, sich zu positionieren, um Vertrauen zu werben, Köpfe nach vorne zu bringen und zu sagen, so übrigens, hier arbeiten diese Menschen für dich, die finden Sachen raus, die der KI-Bot nicht herausfinden kann. Hier behalten Leute den Überblick und informieren dich. Deswegen, also ne, sozusagen der Journalismus und auch gerade starke Medienmarken mit JournalistInnen, mit Köpfen, für die ist das, glaube ich, eine großartige Zukunft. Mhm.
Jetzt könnte man das so verstehen, dass du dafür wirbst, dass Medienhäuser ihre Stärke der Marke und auch ihr Vertrauen, was sie sozusagen durch die Journalistinnen dann eben bekommen, dass das sozusagen einer der wichtigsten Kernpunkte ist. Das klingt für mich ja fast so ein bisschen so, als würde es auch gegenläufig agieren zu dem, was die Technologie zur Verfügung stellt, als eine Art Komplementärangebot zu dem, was jetzt ein großes Technologieunternehmen uns zum Beispiel bietet an Informationszugang.
Total. Ja. Also in einer Welt aus synthetischem Content, der so mittelgut geschrieben ist, vielleicht auch gesichtslos und namenlos auftaucht, in dem Moment haben exklusive Geschichten super aufbereitet, sprachlich exzellent, starke Videos, tolle Podcasts, hat das alles einen noch viel größeren Wert als eh schon. Und da haben starke Medienmarken, die genau sowas können und haben, die eben nicht nur, muss man ja so fies sagen, das Internet abgrasen, Sachen aggregieren und irgendwo hinschmeißen, damit es eine Suchmaschine findet, sondern die das Gegenteil tun, die exklusiven, exquisiten, qualitativ hochwertigen Journalismus anbieten und Menschen eben auch das Gefühl geben, hier bist du richtig, hier bist du gut aufgehoben, wir kümmern uns um dich, wir helfen dir bei deinen Fragen.
Ja.
Großartige Chance.
Ja. Trotzdem hast du eben über das Thema der Kultur und der Transformation der Kultur auch eben gesprochen. Also vielleicht auch nochmal dahingehend die Frage, glaubst du denn, dass die Medienhäuser intern in ihren Prozessen trotzdem KI einbauen werden und sollen? Also wie handhabt ihr das vielleicht auch beim Spiegel? Und gibt es da sozusagen auch ein Trade-off oder sozusagen eine Balance zwischen eben KI in die Prozesse reinzulassen und gleichzeitig dann auch diese Originalität sich zu bewahren?
Total. Mhm. Also du hast einen sehr ähnlichen Job. So wie ich das verstehe. Deswegen, also auch euch beschäftigt das, auch dich treibt es um.
Ja.
Wir benutzen seit Ewigkeiten eine Rechtschreibkontrolle.
Ja.
Und einen Klick weiter ist der Thesaurus, der uns auch noch andere Wörter vorschlägt. Da fühlen wir uns ja aber wohl mit. Ne? Da ist der Mensch irgendwie im Driver-Seat und hat die Agency und man klickt sich da so durch und dann nimmt man den Vorschlag an und Jetzt kommen wir in eine Welt, wo eine KI womöglich noch weitere Vorschläge macht und nicht nur die Rechtschreibung korrigiert, sondern auch noch das Verb an eine andere Stelle schiebt, weil es sagt, so, dann ist der Satz schöner zu lesen. Oder das Verb stärker macht oder die Passivkonstruktion auflöst.
Ja.
Das geht heute alles. Und das geht mit künstlicher Intelligenz, das geht mit LLMs, das geht aber auch mit... wir können das heute, oder? Also wir können uns Texte auf einen bestimmten Stil hin umarbeiten lassen. Fühlen wir uns damit eigentlich wohl? Wollen wir das zulassen? Mhm. Wie stellen wir die Qualität sicher? Müssen wir das irgendwo intern oder auch nach draußen irgendwie kennzeichnen, was da passiert? Das sind, glaube ich, Kulturfragen. Und ich habe nicht auf all diese Fragen sofort jetzt eine Antwort, sondern das Haus, der Spiegel, muss darüber reden, muss diese Sachen ausprobieren, intern zunächst, und dann ein gemeinsames Gefühl dafür bekommen. Denn ich glaube, was es zu verhindern gilt, ist ja, dass in der einen Ecke des Hauses bestimmte Sachen genutzt werden, wohingegen die andere Ecke des Hauses das komplett ablehnt. Wir sollten ein gemeinsames Verständnis dafür haben, was möglich ist, und uns gemeinsam darüber verständigen, was wir davon nehmen, nutzen und was nicht. Und also wir haben Guidelines. Ich habe neulich mit Forschenden gesprochen, die sind ja geradezu frustriert. Die KI-Guidelines von Medienunternehmen, die sehen eigentlich alle gleich aus. Ne? Die sagen dann so, wir würden gerne hier was rausfinden und so einen Forschungsbericht schreiben, aber ganz ehrlich, langweilig.
Ja.
Ist überall dasselbe drin. So. Und da stehen ja so Sachen drin wie der Human in the Loop, der Mensch, der nochmal drauf guckt auf KI-Outputs.
Ja.
So, das wird sich ja auch auflösen. Was ist denn mit so Fragefunktionen, wo eben nicht der Mensch noch alles... Und in den Guidelines steht bei uns ja zum Beispiel auch drin, ne, wir veröffentlichen jetzt nicht reine KI-Texte.
Ja, ja.
Und wo sind jetzt hier aber die grauen Bereiche oder die Unterschiede? Was ist, wenn wir einen Text haben mit selbst recherchierten Informationen und dann einer KI sagen, mach den Text bitte verständlicher? Mhm. Dann schreibt die KI den Text um. Und die KI hat sehr viel Verantwortung. Mhm. Und das sind in vielen Fällen ja aktuell Blackboxes. Wir wissen nicht so genau, was da alles reingeflossen ist an Trainingsmaterial. Mutmaßlich auch Medientexte, auf jeden Fall Bücher, was auch immer. Da sind Biases drin, da sind dann am Ende irgendwelche Regeln rein noch geschrieben und Weltbilder verankert. So, da vertraut mir der KI sehr viel. Wenn man aber losgeht und sozusagen den Befehl an die KI sehr ausführlich macht und einen Stil definiert und Regeln definiert und Wörterbücher mitgibt, dann ist es ja, dann hat die KI immer noch Verantwortung, aber ein ganzes Stück weniger. Und wir geben sehr viel Kontext mit im Sinne von, so stellen wir uns einen guten Text vor, das sind unsere Hausregeln. Also wir beim Spiegel, wir haben regelmäßig seitenlange Ausführungen dazu, warum wir welche Begriffe verwenden, in welchen Fällen und wann nicht. Und natürlich wäre es wünschenswert, wenn die jeder immer sofort präsent hätte oder rauskramen würde, aber dann ist es nachts oder Wochenende und das muss schnell gehen. Kann eine KI nicht irgendwie diese ganzen Dokumente bekommen und lernen und dann vielleicht vorsichtig Hinweise geben, wann sagen wir rechtsradikal, rechtsextrem, rechtspopulistisch? Sehr aktuelles, sehr konkretes Beispiel. Mhm. Und das sind, glaube ich, Sachen, das meine ich mit Kultur. Das ist jetzt nichts, was irgendwie von oben herab verordnet wird, sondern da müssen möglichst viele Leute mit Erfahrung sammeln und da müssen wir drüber reden, womit wir uns wohlfühlen. Wir müssen identifizieren, wo da Fehlerquellen liegen können, und dann müssen wir vielleicht von unseren aktuell noch sehr abstrakt gehaltenen Guidelines vielleicht noch runterbrechen zu, und ganz konkret, das und das machen wir oder das und das machen wir nicht. Mhm. Also aktuell sind die Guidelines eher so gehalten, dass sie auch erstmal das Experimentieren, Ausprobieren, Angucken ermöglichen, weil wir noch gar nicht wissen, wofür können wir KI alles einsetzen.
Ja, das finde ich total wichtigen Punkt, weil ich glaube, an vielen Stellen konnten wir uns auch noch gar nicht vorstellen, vor zum Beispiel einem Jahr, wo wir heute stehen mit der Technologie, und auch dieser dynamische Wandel, der stattfindet, eben auch erfordert, dass man eine gewisse Offenheit zum Experimentieren oder zum Ausprobieren, auch zum sozusagen Verständnis generieren, dann mitbringen sollte.
Was ist das wildeste Experiment, das ihr bisher gemacht habt? Wenn du das schon so ansprichst.
Das Wildeste, was wir gemacht haben.
Ja.
Ich glaube, wir machen gar nicht so wilde Sachen tatsächlich. Das heißt, jetzt habe ich mich schon aus dem Fenster gelehnt mit dem Experimentieren. Was haben wir gemacht? Also wir haben auf jeden Fall uns schon mal geklont, sowohl im Video- als im Audiobereich. Und das mal ausgetestet. Also das funktioniert erstaunlich gut, dass man sozusagen das kaum noch erkennt. Zumindest im Audiobereich. Video ist ein bisschen schwieriger. Was haben wir noch gemacht? Wir haben versucht, mal Texte komplett automatisch zu erstellen und uns selbst hinters Licht zu führen, ob das ein Mensch oder eine KI geschrieben hat.
Und was hat der Test ergeben?
Ongoing, würde ich sagen. Ja, ist immer noch ein Wettbewerb.
Ich finde sowas ja spannend. Also ja. Auch wir machen solche Experimente. Und ja, jetzt nicht immer mit dem Ziel, dass daraus ein Produkt wird oder dass der Spiegel das selber einsetzt. Aber ich finde es total wichtig, dass wir ein gemeinsames Verständnis dafür bekommen, was diese Technik ermöglicht. Mhm. Weil uns und vor allem ja auch unseren schreibenden Redaktionen diese Sachen im Alltag jetzt immer öfter begegnen werden.
Ja.
Bis hin zu ein angeblicher Informant kommt und sagt, und hier ist die geheime Sprachaufnahme.
Absolut, ja.
Und dann also, hört man rein und die Stimme ist geklont.
Richtig.
So. Wie findet man das eigentlich raus? Eine Sensibilisierung dafür. So. Und bei der Frage nach irgendwie Artikel von KI schreiben lassen, wir wissen, dass das geht und es wird auch immer besser. Man könnte also schneller, mehr und günstiger Content produzieren.
Ja.
Nicht unser Job. Also wir machen eh schon am Tag womöglich zu viele Artikel. Wir müssen das, glaube ich, wissen, was da draußen passiert, weil uns auch in unseren E-Mail-Boxes, im Internet, überall wird uns das mehr und mehr begegnen.
Ja, absolut richtig.
Vielen Dank.
Okay, nein, also da stimme ich dir einfach zu. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass man das eben braucht. Und auch genau der Punkt, den du eben meintest, ne? Also dass man da sozusagen...
Wo sind wir uns denn nicht einig?
Wo sind wir uns nicht
einig? Macht ihr schon, also ihr macht ja auch diverse Zeitschriften mit Reiseführern und Kochgeschichten und also ne, wir haben unser Business ist einfach Nachrichten.
Ja.
Und wir haben zum Beispiel eine Richtlinie und sagen, KI-Bilder, wir machen keine fotorealistischen Bilder, weil unser Job ist es, zu zeigen, was da draußen wirklich passiert. Und wir würden jetzt nicht anfangen, einer KI zu sagen, mal mir ein Bild von Hamburg oder so oder mal mir ein Bild von Olaf Scholz. Das schließen wir aus. Wir machen keine fotorealistischen KI-Bilder.
Nee, tun wir auch nicht, sind wir uns wieder einig.
Und die Forschenden auch schon wieder so, nein, langweilig. Okay, aber wir wissen, andere da draußen machen das.
Ja.
Und wir hoffen aber, dass die Menschen da draußen für uns das Portemonnaie aufmachen und uns vertrauen und sagen, vertraue ich euch und nicht dem.
Entschuldigung. Ja, ich glaube, wir sind an vielen Stellen in der Medienbranche, haben wir einen großen Konsens. Ja, also auch, ich glaube da eigentlich dran, dass die Bedeutung der Marke und auch der Personen, die für diese Marke arbeiten und auch die sie repräsentieren, sehr, sehr wichtig sind, immer mehr an Relevanz gewinnen. Und dass wir trotzdem in diesem Spannungsfeld natürlich stehen, auch gleichzeitig die Technologie uns an Stellen zu nutzen zu machen, wo sie uns eben hilft, auch besser zu werden und vielleicht auch Ergebnisse im journalistischen Kontext eben liefern können, die wir ohne die KI gar nicht erzielen konnten vorher. Sei es jetzt zum Beispiel im Bereich der Recherche, dass wir schneller und breiter suchen können, auch uns die eigenen Archive zugänglich machen können und auch in den Stellen das nutzen können. Ich würde jetzt gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den du eben angebracht hast, nämlich du hast es eben kurz erwähnt, da hast du über ethische Themen gesprochen und du hast es eigentlich ganz schön auch beschrieben, wie die KI ja so bestimmte Haltungen und Einstellungen schon einprogrammiert bekommen hat, ne, oder antrainiert bekommen hat. Ich glaube, es gab mal ein Experiment, da hat man alle großen Modelle mal den Wahl-O-Maten durchführen lassen und ich weiß jetzt, egal was rausgekommen ist, aber man bekommt halt ein Ergebnis. So, das fand ich das Interessante. Und
Das war liberal progressiv, oder?
Ja,
und also so nicht republikanisch, also die
weißen Welle.
Genau. Und jetzt wissen wir aber irgendwie, weiß nicht, zuletzt bei der Amtseinführung von Trump standen dann irgendwie die großen Bosse alle daneben und sogar Sam Altman, OpenAI-Chef, findet jetzt Trump. Beim zweiten Blick ist er doch gar nicht irgendwie so schlimm.
Ja.
Also werden diese Modelle jetzt einfach das nächste Mal umtrainiert und wählen dann republikanisch. Super spannend. Und dann wird das Update durchgeführt. Und was macht das eigentlich mit den KI-Modellen so? Aber genau, deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee, so KI als Werkzeug benutzen, super gut und damit Dinge bauen, super gut. Aber sozusagen nur diesem, in Anführungsstrichen, Chatbot vertrauen und dem größtmögliche Freiheiten zu geben und zu sagen, mach mal, boah, eher sehr schwierig.
Ja. Genau, ich wollte aber auch noch einen zusätzlichen Aspekt rausarbeiten, nämlich, also KI haftet ja so ein bisschen dann das Stigma an, dass es eben diese Vorurteile rein gebacken bekommen hat oder antrainiert bekommen hat. Aber siehst du auch eine Chance oder ein Potenzial, KI zu nutzen, um eben Biases, die wir haben und die vielleicht auch in unsere Medien gelangen könnten, mit Hilfe von KI sozusagen zu steuern oder mal rauszunehmen?
Das klingt so ein bisschen so, als hättest du irgendwo gelesen, was wir tun.
Ich habe da was gelesen.
Es bin nicht ich, ne? Es bin nicht ich. Das sind zwei Kolleginnen, Helene Hetterle und Susanne Weingarten. Ja. Die bauen schon seit einiger Zeit, und also es existiert auch in der ersten Version und wird jetzt auch immer mehr Leuten im Haus zur Verfügung gestellt. Die haben einen Bot gebaut, der liest Spiegelartikel und guckt sich an, über wen schreiben wir da eigentlich und wer kommt da eigentlich zu Wort.
Ja.
Und dann kann man einen Report bauen und sagen, wie viele Männer und wie viele Frauen kommen eigentlich in der Spiegelberichterstattung vor.
Ja.
Und das ist jetzt nicht in Anführungsstrichen nur Vornamen auszählen, das hätte man mit Machine Learning ja ansetzen auch alles bauen können, sondern es ist eben schon ein Stück schlauer. Es kann ja auch manchmal sein, dass es einen Artikel geht, der geht um Beyoncé, aber irgendwie dummerweise tauchen dann, obwohl sie sozusagen die Hauptperson des Artikels ist, tauchen dann im Verlauf des Artikels mehrere Männer als Zitatgeber auf. Mhm. Dann möchte man ja nicht nur die Namen auszählen und sagen, so dieser Artikel, eine Frau, vier Männer, schlecht, sondern es geht um Beyoncé, also zählt schon mal mehr wieder in die Frau-Kategorie ein.
Ja.
That being said, es geht schon darum zu sagen, runtergebrochen bis auf Ressorts, runtergebrochen nicht auf Tage, aber auf Monate, wer kommt in unserer Berichterstattung eigentlich vor und wo blicken wir eigentlich hin?
Ja.
Und wenn man das, also das ist auch kein Hexenwerk und keine Geheimwissenschaft, die BBC hat damit vor Jahren angefangen, wo ein Host, glaube ich, gesagt hat, so, pass auf, Leute, wenn wir darüber reden, dann ist es immer so, ah ja, ne, wir hatten doch da jetzt neulich irgendwie Frauen zu Gast, passt schon. Mhm. Aber wenn man sich mal mit der Strichliste hinsetzt und das auszählt, das haben die dann gemacht, die haben es ausgezählt per Hand, so. Mhm. Und wir machen das jetzt eben nicht per Hand, sondern mit Hilfe von einem Large Language Model.
Ja.
Wir haben einen Dashboard, einen Report, und da kann man nicht sagen, gefühlt berichten wir schon ganz ausgeglichen, sondern hier sind die kalten, nackten Zahlen. Mhm. Das hilft manchmal. So, ja. Und da könnte man sich jetzt dann natürlich hinsetzen und überlegen, wollen wir womöglich an der einen oder anderen Stelle dieses Verhältnis um ein paar Prozentpunkte in die eine oder andere Richtung drehen?
Mhm. Ja, aber spannend. Also ich finde es vor allen Dingen spannend, weil dann ja doch oft die KI eben aus dem Gesichtspunkt betrachtet wird, dass es sozusagen eben diese ethischen Bedenken gibt, die natürlich auch berechtigt sind. Ich glaube, da gilt es sozusagen auch nicht drum rum zu reden, aber eben auch Potenziale dafür sind, eben sie zu nutzen, auch für Zwecke, wo sozusagen auch ein ethischer Benefit vielleicht dann entstehen kann. Und es dann ein Stück weit, weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber von der Nutzung dann auch abhängig ist. Glaubst du eigentlich, KI ist ein Werkzeug? Oder was ist deine Vorstellung oder deine Idee von KI?
Uff, ist das jetzt die Frage nach, ich weiß nicht, ob das jetzt die Idee ist. Also es gibt zwei mögliche Antworten darauf. Das eine ist, das ist irgendwann eine Commodity, so wie Strom aus der Steckdose. Mhm. Und diese Modelle werden irgendwann so viel Wissen eingeatmet haben, dass die alle recht ähnliche Dinge tun.
Ja.
Und immer, wenn man denkt, das ist jetzt der Fall, dann kommt doch nochmal ein anderes Modell und tut Dinge besser. Und also, oder kommt es am Ende dann doch drauf an, wer von diesen Firmen schafft es, das bessere, schnellere, größere Modell zu bauen? Das ist eine sehr gute Frage.
Ja.
Also ich glaube, wir sind da immer noch am Anfang. Mhm. Und zuletzt ich lese dieselben LinkedIn-Posts wie du, aber zuletzt war es doch so, dass die USA so ein bisschen dachten, sie könnten China so ein Stück weit einhegen, indem sie den bestimmten Export von Grafikkartenchips oder von Know-how unterbinden. Mhm. Und dann kommen chinesische Forscher oder chinesische Firmen und bauen ähnlich leistungsstarke KI-Modelle mit, die viel weniger Rechenkraft brauchen. Und also da sind einerseits der Innovationssprünge möglich, andererseits gibt es womöglich auch sogar für chinesische oder europäische Firmen noch die Chance, hinterherzukommen und auch selber noch Modelle zu bauen, die Ähnliches leisten wie die großen Top-Frontier-Modelle. So, Und aber wohin das führt,
schwer zu sagen.
Schwer zu sagen, total.
Ja, ja. Ja.
Und ich glaube schon, dass es aktuell ein Zustand ist, der nicht zufriedenstellend ist.
Hm. Also welchen Zustand meinst du?
Man weiß nicht, also man weiß aktuell in diesen Modellen ja, ne, eine große Intransparenz, was ist da an Trainingsdaten reingeflossen.
Absolut.
Wir stehen jetzt vor den großen Rechtsstreitigkeiten. Es gibt eigentlich, glaube ich, keine von diesen, kaum eine große KI-Firma, die gerade nicht Rechtsstreite hat. Ob es jetzt Meta ist, ob es jetzt OpenAI ist, überall laufen Verfahren, wo es um diese Trainingsdatengeschichten geht. Wird da irgendwann Rechtssicherheit hergestellt sein? Gucken. Mhm. Werden sich die großen Hoffnungen erfüllen von vielen Rechteinhabern, dass da plötzlich die Einnahmen sprudeln, als gäbe es keinen Morgen? Hm, mutmaßlich nicht. Braucht es trotzdem Deals? Auf jeden Fall. Ne? Also mhm. Da sind auch wir natürlich dran interessiert. Das muss rechtssicher aufgestellt sein. Mhm. So, das ist was ein Feld, das sich entwickelt. Und das andere, was ich meine, ist, aktuell ist es ja schon noch so, man setzt ein Sprachmodell ein. Und das hat dann einen bestimmten Namen und 4 Monate später wird ein Update durchgeführt. Das Sprachmodell heißt aber noch ganz genauso. Und du kannst jetzt auch nicht sagen, oh, ich möchte gerne das Legacy-Ding da benutzen, sondern es hat einfach ein Update gegeben. Und in Nuancen ändern sich plötzlich die Antworten. Mhm. Ich glaube, so generative KI, LLMs, große Sprachmodelle sind eh schon eine Herausforderung, weil man stellt 100 Anfragen und weiß ich nicht, in 70%, also sind die Antworten dann immer so leicht anders und mal kommt auch ein Fehler rein, aber und dann sagst du, hey, da ist ein Fehler. Mhm. Und dann sagt jemand anderes, ja, aber wenn ich das da reintippe, kommt der Fehler nicht, also diese Nicht-Reproduzierbarkeit dieser Outputs, sondern das inhärent eingebaute, wir brauchen halt so ein bisschen Zufallsmechanismus, sonst funktioniert der ganze Bums nicht. Das ist eine Herausforderung, glaube ich. Und das nicht zufriedenstellend ist halt genau, wie funktioniert das heutzutage? Da gibt es schon noch Raum für Entwicklung.
Mhm. Ja, absolut. Wie blickst du denn so auf die KI-Innovationen in Deutschland und Europa? Also ich meine, ich glaube, wahrscheinlich sind wir uns da wieder einig, dass es besser sein könnte, aber
Also einerseits, ich glaube ganz viel, also nur zu sagen, dann irgendwann gibt es diese großen Sprachmodelle, die sehr viel können. Und die Idee ist ja eher, also was wird damit gemacht und wie finden die Anwendung? Ich glaube, da gibt es sehr viel Raum, Dinge zu bauen und zu machen. So. Mhm. Müssen jetzt deutsche Firmen oder europäische Firmen diese großen Sprachmodelle selber herstellen? Mhm. Das ist so Geopolitik.
Ja. Also du meinst, Europa könnte sich auch stärker auf die Anwendung der Modelle konzentrieren? Es gibt ja diesen Application Layer, ich weiß nicht.
Total.
Ja.
Mhm. Und also, ne, dann gibt es also einerseits Open-Source-Modelle, die ähnlich gut aufgestellt sind und dann kann man die feintunen und damit Dinge bauen. Mhm. Oder man baut KI-Modelle und entwickelt neue Techniken, die genau diese Nicht-Reproduzierbarkeit probieren auszuschalten, in den Griff zu bekommen für sehr spezifische Anwendungen. Das passiert ja. Ne? Das ist, wo dann auch ein Aleph Alpha sagt, so wenn im Behördeneinsatz, also einerseits, wir wollen es nicht gerne in irgendwelche Clouds schicken, andererseits, wir können nicht damit leben, dass die Antwort jedes Mal anders aussieht.
Ja.
Oder auch nicht erklärbar ist.
Ja. Beschäftigt ihr euch selber auch mit dem Trainieren von Modellen? Jetzt beim Spiegel?
Also, was heißt beschäftigen? Wir gucken uns das an und wir wissen um Experimente, wo auch Medienunternehmen ganz konkret zum Beispiel ein Feintuning auf Überschriften durchgeführt hat. Ich glaube, wir haben auch viele Beispiele gesehen, wo Leute dann mit ChatGPT 3.5 Feintunings gemacht haben. Und dann gab es plötzlich ChatGPT 4 und die Feintunings waren also jetzt nicht hinfällig, aber ChatGPT 4 konnte das alles ohne das Feintuning. Also das entwickelt sich alles so schnell. Ich will gar nicht ausschließen, dass wir da auch irgendwann hinkommen, sowas mal zu machen, weil es uns sinnvoll erscheint. Zuletzt haben wir immer noch ein großes Sprachmodell gefunden, das dann auch die Dinge so gemacht hat, wie wir wollten.
Ja.
Und ihr guckt natürlich hin. Ne? Also auch jetzt die Idee, dass deutsche Wissenschaftler, Forschende unterwegs sind und deutschen Sprachkorpus nochmal besser trainieren und sagen so, die großen Modelle sind schon okay, aber unser Ding auf deutsche Qualitätstexte kann jetzt auch den Konjunktiv 2 noch besser. Ja. So, das gucken wir uns an. So.
Ja, spannend.
Was habt ihr feingetuned?
Wir haben tatsächlich auch noch nichts feingetuned.
Enttäuschend.
Wir haben sind da uns wieder sehr, sehr ähnlich. Also das scheint das Thema der Folge zu sein. Wir beschäftigen uns natürlich auch damit, aber haben auch die Erfahrung gemacht, dass man halt das Feintuning ganz genau abwägen muss oder abwägen muss, an welchem Punkt investiere ich jetzt auch die Ressourcen, weil am Ende ist es ja nicht nur der Prozess des Feintunings, sondern ich muss die Trainingsdaten vorbereiten, entsprechend und
das ist ja easy.
Ja.
Das haben wir alles. Also um mal konkret
zu werden. Ja gut, aber wenn ich es jetzt ein bisschen zuspitzen möchte, dann muss ich schon ein bisschen Arbeit reinstecken. Und dann habe ich
aber genau. Was macht ChatGPT? Das Aufbereiten der Trainingsdaten, dann das Verdoppeln, ja. Das synthetische Herstellen von Trainingsdaten. Also um mal konkret zu werden, weil das wurde ja auch versprochen von dir am Anfang.
Ja.
Also was sich Leute ja wirklich überall angucken, ist das Erstellen auch von Überschriften.
Ja.
Und ich glaube, das eine Beispiel, was in der Branche jetzt so rum ist, dass alle das kennen und man drüber reden kann, ist die Times in London, die dann gesagt hat, wenn bei uns ein Editor neu anfängt, ein Redakteur, der braucht 1-2 Jahre, bis er eine Überschrift im Stil der Times schreiben kann, weil die sind, die haben einen Punch, die sind schlau, die sind sehr konkret, die sind sophisticated so, und so weiter und so fort. Also jetzt nicht nur ChatGPT schreibt mir eine Überschrift, sondern da kommt dann nicht das raus, was die Qualitätslevel entspricht. Die haben dann ein Feintuning gemacht. Mhm. Also sie haben das Pairing Artikel-Überschrift genommen, zunächst 100-fach, danach 1000-fach und haben das dann trainiert auf einen ChatGPT. Und dann kann ChatGPT eine Überschrift machen und in so einem Blindtest, Mensch, Maschine, findest du gar nicht mehr so richtig raus, ne? War das jetzt Mensch oder war das Maschine? Und wenn jetzt aber für JournalistenInnen das eine große Freude ist und das Highlight ihres Arbeitstages, Überschriften zu machen, willst du denen das dann wegnehmen und von der Maschine erledigen lassen? Weiß ich nicht. Ne? Also, aber das sind so erste Beispiele.
Ja.
Und wir haben in anderen Fällen festgestellt, ne, also dann, was, wo lassen wir uns gerne helfen? Da sind wir uns jetzt wahrscheinlich wieder ähnlich. Bei SEO-Zeilen. Mhm. Da hat aber unser SEO-Team selber gesagt, so, wir gucken uns am Tag 100 irgendwas Artikel an und überprüfen die SEO-Zeile. Sorry, Leute, kann da nicht eine KI helfen?
Ja.
Dann haben bei uns die Frontend-Entwickler gesagt, das schauen wir uns mal an. Und die haben am Ende eine sehr schlaue und gute Methode gefunden. Die fragen nicht, ChatGPT, mach mal eine SEO-Zeile. Mhm. Aber die brauchen auch kein Feintuning. Es gibt einen Mittelweg so und das funktioniert für uns fantastisch. Natürlich, man könnte überlegen, wollen wir nicht irgendwann mal was feintunen, wenn es um Bildunterschriften geht, Zwischentitel.
Ja.
Überlegen wir uns.
Ja, genau. Also ich glaube, eine andere Facette, die ja das Feintuning auch sozusagen oder wo es nützlich ist, ist einfach dann, wenn man in die Richtung geht, dass man die Modelle verkleinern möchte, um sozusagen dann Ressourcen zu sparen. Das ist auch noch ein Aspekt.
Und dann kommt Google um die Ecke und veröffentlicht Gemini Flash 2.0 und das ist noch schneller und die Kosten.
Genau.
Also genau, aber total. Ne? Also Effizienzgeschichten, man schreibt nicht plötzlich so riesenlange Prompts, sondern man macht ein Feintuning, es geht schneller, kosteneffizienter, klimaverträglicher. Überhaupt keine Frage. Wir reden jetzt über das Feintuning schon wieder sehr textzentriert.
Ja.
Ich komme vom Spiegel. Text ist schon noch irgendwie unsere DNA. So, aber dann gibt es ja die weiteren Möglichkeiten. Was machen wir eigentlich mit Audio? Was machen wir eigentlich mit Video? Was machen wir mit Bildern? So. Und fotorealistische Bilder habe ich gerade schon ausgeschlossen, aber kann man irgendwann drüber nachdenken, was macht man eigentlich mit Grafiken? Da gibt es ja auch dann so Ideen von Feintuning auf bildgenerierender KI, auch verschiedene Sachen, Feintuning oder Feintuning Light, LoRAs, egal. Mhm. So, und dann bei Audio, bei Stimmen. Ne? Also wollen wir irgendwann unsere eigenen Stimmen trainieren?
Habt ihr einen KI-Podcast, der nur KI-Stimmen verwendet?
Und, also, wir sind dabei, wir haben das experimentell ausprobiert, okay. Ne? Und haben Firma für uns gemacht. Unsere Freunde von Bose Park in Berlin haben mit uns zusammen eine Maschine gebaut, die guckt, was auf der Spiegelseite passiert. Wenn eine Eilmeldung kommt, guckt es 20 Minuten später. Also wenn wir wissen, die ist schon ein bisschen ausgebaut, da steht schon was, nimmt den Text, schreibt es um für Audio, KI, macht daraus ein Skript, dann wird der Redakteur benachrichtigt, kann mal rübergehen, gucken, korrigieren, Human in the Loop, schickt es dann zu dem einen Sprachanbieter, der gerade super gut ist, 11 Labs, mal gucken, wer es nächste Woche ist, setzt dann die Adbreaks, die Musikbetten und veröffentlicht es automatisch. So eine Maschine haben wir mal testweise gebaut.
Und?
Funktioniert.
Hat dich überzeugt?
Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen eher, wir haben es noch nicht in ein Produkt überführt.
Okay.
weil wir noch sehr genau überlegen wollen, gerade was Stimmen angeht, Audio und Bindung. Unsere Podcasts werden aktuell von Menschen gemacht. Unser Text-to-Speech-Angebot, also das Vertonen von Artikeln, da sitzt in den meisten Fällen schon die Roboterstimme. Mhm. Das ist aktuell noch eine alte Stimme. Und da überlegen wir aber, wollen wir sie jetzt neu und menschlicher machen? Mhm. Und dann kommt man aber sofort in Diskussion, aktuell klickst du auf Play und dann klingt das ein bisschen blechern und sogar meine Mutter würde, glaube ich, erkennen, dass das der Computer ist. Mhm. Wenn das jetzt eine neue, super gute Stimme ist und du es nicht mehr erkennst, ist das dann schon der Deepfake und wie kennzeichnet man das? Und muss man es dann jedes Mal sagen? Das sind gerade so aktuell Fragen, um die wir uns da kümmern. Und bei der Frage so, wollen wir künftig so KI-Podcasts auf Leute loslassen? Es geht und wir wissen, dass das woanders schon längst gang und gäbe ist. Aber wir, glaube ich, überlegen uns schon, wie wollen wir auftreten? Mhm. Und wenn wir aktuell Köpfe fördern wollen, dann ist das eine. Also, und kommen die vors Mikro. Und das andere ist aber in einem Bereich, wo wir das vielleicht auch gar nicht finanziell stemmen können oder wollen, weil das Produkt da aktuell, der klassische Weg, nicht funktioniert, kann man da ein zusätzliches Angebot schaffen, mhm. was sonst nicht möglich wäre, wo Menschen sonst nichts hätten. Und dann haben sie aber plötzlich einen Podcast mit KI, der nicht ganz so gut ist wie als von einem Menschen, aber es ist ein zusätzliches Angebot. Mhm. Wir nehmen ihnen nichts weg und ersetzen es durch KI, die schlechter ist, sondern wir bieten etwas an, was sonst gar nicht möglich wäre. Ja. Das sind, glaube ich, so die Gedankengänge, die gerade bei uns so passieren.
Ja, absolut spannend und relevant. Und ich glaube auch, da muss man halt sehr gründlich drüber nachdenken, ob man diese Schritte eben dann auch gehen möchte oder sozusagen das momentan nicht für richtig hält. Ich finde, das ist schon ein bisschen ein Thema, was man vielleicht so verorten kann in etwas, was irgendwie in diesem Jahr, in diesem noch jungen Jahr euch ja auch beschäftigt. Fällt dir noch irgendwas anderes ein, wo du sagst, das ist so ein Kernthema, was jetzt KI was sich auf KI bezieht und für euch beim Spiegel relevant ist für dieses Jahr? Ist irgendwas, was dir einfällt? Ein großes Thema?
Also,
wir haben viele Themen schon besprochen.
Die Themen sind alle groß, ne?
Genau, sind alle große Themen. Was erwartest du von diesem Jahr im Bereich KI? Was glaubst du, was wird euch beschäftigen? Wo müsst ihr euch mit auseinandersetzen?
Also, ne, ich rede immer von wir und das ist dann ja in vielen Fällen nicht ich persönlich, sondern die Kollegen bei uns in der Dokumentation und haben eine große Dokumentationsabteilung, die betreiben einerseits unser Pressearchiv, auf der anderen Seite kümmern sie sich ums Fact-Checking und die haben zwei Produkte vorangetrieben, die intern von unseren Leuten genutzt werden. Das eine ist der Zugriff aufs Archiv. Mhm. Hast du auch schon angesprochen, dass ihr es macht. So. Mhm. Da fangen wir jetzt an, da fangen die Doc-KollegInnen an, das allen Ressorts zu zeigen, was da passiert. Und sozusagen, das Ding ist in der ersten Version fertig und gebaut. Mhm. Aber bis das überall angekommen ist und wir sehen, was man damit machen kann, Erfahrungen sammeln, was schon gut funktioniert, was wir noch anders haben wollen, das ist in Wahrheit 2025 oder das ist eine Jahresaufgabe. Und das andere, womit wir experimentieren, ist eine ergänzende Verifikation. Unsere Kollegen in der Dokumentation, die Facts checken, die haben viele spannende Aufgaben und Herausforderungen. Und am Ende geht es ja aber auch darum zu checken, so und die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin, also jetzt nur simpel gesagt, aber so Fakten, wo man sich jetzt, ne, da können Flüchtigkeitsfehler passieren, sollten nicht, also wir müssen das prüfen, aber es gibt so simple Sachen, die einen Blick ins Archiv oder auch eine schnelle Websuche schnell klären können.
Ja.
Und es gibt sehr viele andere Dinge und der Spiegel schafft exklusive Informationen ran. Da ist dann spannender, ne? Die kann man nicht prüfen, indem man ins Archiv geht. Nein, das haben wir ja neu rausgefunden. Oder wir haben Leute vor Ort. So, das sind ja die spannenden Fälle, wo Dokumentation irgendwie noch interessanter wird. So. Und aber was man mit einer einfachen Websuche oder einem schnellen Blick ins Archiv lösen kann, da überlegen wir, ne, kann das nicht ergänzend auch eine KI unterstützen dabei? Mhm. Und das ist ein zweites Produkt, was es so gibt und was wir natürlich dieses Jahr jetzt testen und ausprobieren. So, hilft uns das? Wollen wir das? Es gibt natürlich die Befürchtung, je mehr KI-Tools kommen und je öfter die eingesetzt werden, dass man sich darauf dann irgendwann zu sehr verlässt und denkt, also das ist die Gefahr, ne, das sehe ich auch, total reell. Ne? Wenn diese Maschine in 100 Fällen, und das jetzt sind wir bei 1,5%, Du setzt sie 100 Mal ein. Du hast sie 99 Mal eingesetzt und es ist gut gegangen. Mhm. Wie genau guckst du beim 100. Mal noch hin?
Ja.
So. Und auch da gibt's wieder natürlich Ansätze. Also einerseits die ergänzende Verifikation. Also man kann natürlich auch KI-Output nochmal wieder gegenlaufen lassen gegen die Inputs oder gegen Archiv oder gegen Websuche, um auch diese 1,5% Fehlerquote nochmal runterzuschrauben. Trotzdem. Also ne, die Frage bleibt so ein bisschen, je mehr KI-Tools wir anbieten und je mehr wir uns darauf verlassen, also es darf nicht dazu führen, dass wir plötzlich den Kopf abschalten oder uns zu sehr auf diese Dinger verlassen.
Ja.
Und das ist aber auch wieder dann die Kultur- und Transformationsfrage. Mhm. Ja, in Word ist eine Rechtschreibprüfung eingebaut, aber das reicht uns ja auch nicht. Ne? Wir haben ja trotzdem ein Korrektorat, wir haben trotzdem eine Schlussredaktion, die nochmal anders drüber nachdenken, die nochmal, so, Punkt.
Das heißt, die sozusagen Kontrollmechanismen sind natürlich nach wie vor existent und die Menschen in der Verantwortung, die die Inhalte erstellen.
Aber das, genau, aber das ist ja das Spannende. Es gibt plötzlich diese Maschine und die kann plötzlich Dinge einigermaßen gut, die vorher undenkbar waren. Und was machen wir jetzt damit?
Ja.
Also man kann sich natürlich auch hinstellen und sagen, so, ne, kommt uns nicht ins Haus, wir machen es nicht.
Nutzen wir gar nicht.
So.
Ja.
Und so, und es wird einen Mittelweg geben und der wird sich mutmaßlich auch über einen Zeitverlauf ein Stück weit verändern.
Ja.
Weil die Technik sich verändert, weil auch das Nutzungsverhalten sich verändert. Nicht nur von uns, sondern auch die Erwartung von Menschen da draußen. So. Ja. Und also dynamisches Feld.
Absolut. War total spannend bis hierhin mit dir zu sprechen über KI und viele andere Themen in der Medienbranche. Und ich wünsche euch natürlich auch viel Erfolg auf dem weiteren Weg, diesen Spagat auch zu meistern. Ich würde das Ganze gerne abschließen mit einer kurzen Speed-Fragerunde. Ich habe 10 Fragen mitgebracht und die Idee wäre, ich stelle die Frage und du versuchst einfach schnell zu antworten mit einem kurzen Satz oder ein, zwei Worten.
Schauen wir mal, ob das gut geht. Kurz antworten. Du merkst, das liegt mir.
Ja, wir starten einfach mal rein. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Ah, Jesus. Also ich möchte jetzt nicht Werbung für eine Firma machen, aber ich finde schon Notebook LM ist sozusagen, also für viele Menschen einfach nutzbar, jetzt nicht nur für unsere Mitarbeiter, die haben andere Tools, aber Notebook LM, weil man da sieht, es ist eben nicht nur ein Chatbot, sondern es gibt andere Dinge, für die so diese KI-Technik gut ist. Und ich glaube, beim Chatbot fragen sich ja viele so, was soll ich jetzt fragen nach meinem Horoskop? Notebook LM, drei Dokumente reinschmeißen, es erschließt sich viel schneller, was da gerade auf uns zukommt und möglich ist. Das war jetzt schon wieder keine kurze Antwort, sorry.
Nee, war aber kürzer. nehmen wir mit. Was war dein letzter Prompt?
/ fix. Damit rufe ich in unserem internen KI-Tool dann einen längeren Prompt auf und der sagt, hallo, ich gebe dir hier englischen Input und fix bitte Grammar and Style und erkläre aber bitte nicht, was du änderst, sondern gib mir einfach nur den Output.
Cool. Wovor hast du Angst beim Thema KI? Kurze Antwort.
Überzogene Erwartungen.
Okay. Und was ist deine größte Hoffnung?
Glorreiche Zukunft für Qualitätsjournalismus.
Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Witzig sein.
Apropos off the record, hast du schon selbst KI-Musik erstellt?
Ja. Ja, ich muss nachdenken. Also jetzt nicht. Wir haben irgendwann mal so eine Teamübung, Team-Session gehabt und dann haben, glaube ich, Leute mit dem. Ich mache das zu selten. Ich weiß nicht mehr den Namen.
Zuno vielleicht oder.
Das Tool, was gerade von der GEMA verklagt wurde, weil offenbar weiß ich nicht, sind da die Beats oder die Lyrics von irgendwelchen deutschen Schlagern drin. Aber genau, die wurden gerade verklagt, glaube ich, von der. So und damit haben wir dann irgendwie mach einen Rap über die Produktentwicklung und dann sagt das. Yo, Produktentwicklung beim Spiegel, Slay und ja, klar, alles ausprobiert.
Sehr gut. Das wird das KI-Buzzword von 2025.
Oh, das hätte ich vorbereiten müssen. Also Agenten und Agentic ist schon wieder durch, ne? Also wer das jetzt noch auf LinkedIn postet, denkst du, rollst mit den Augen und denkst so, puh, der ist Dezember 2024 stehen geblieben. Das Buzzword für 2025 ist deswegen wie gut funktioniert das Hirn noch? Also, mein Buzzword, was wirklich der Trend sein wird, wird Machine in the Loop.
Machine in the Loop, ja. Okay. Ich bin gespannt. Ich kenne es noch nicht, to be honest. Also, lass mich davon überzeugen. Was ist das größte Highlight in der KI-Branche oder welche, also du hast eben schon gesagt, willst keine Werbung machen, aber vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist eine krasse Innovation der letzten Wochen, Monate, die dich umgehauen hat.
Ich glaube, Journalist, ich rede schon wieder, ne, als würde ich das ansetzen und jetzt die ganze Absätze produzieren. Das ist wirklich eine kurze Antwort.
Ja.
Gerade in der Produktentwicklung haben auch Medienhäuser in Europa ja oft irgendwie Richtung USA geschielt, größere Häuser, mehr Entwickler, passiert mehr. Im Bereich KI gibt es eine Konferenz, der Nordic AI Summit in Kopenhagen, veranstaltet von drei Journalisten, wo die Nordics und auch Medienhäuser aus Deutschland zusammenkommen, um über KI-Implementationen konkret, Transformationen, auch Guidelines zu diskutieren und zu sprechen. Das findet jetzt dieses Jahr zum dritten Mal statt und das ist für mich wirklich so Highlight, auch Leuchtturm. Und da gucken auch die KollegInnen aus den USA hin.
Okay, spannend. Und der größte Flop der KI-Branche?
Ich wiederhole mich, überzogene Erwartungen.
Okay.
Also wenn jetzt noch irgendjemand AGI sagt, dann denkst du auch so, ja, ne? Also, really?
Wir sind gespannt auf O3.
Aber ich nicht, also weil ich, also, nicht mehr. Weil ich jetzt, ich ganz ehrlich, ich werde es auch nicht beurteilen können.
Ja.
Also, da, also du redest von dem neuen,
neuesten den, in Anführungsstrichen, AI-Modell, was noch nicht released wurde.
In Anführungsstrichen Reasoning-Modellen, oder?
Richtig,
ne? Die können dann wiederum, die nehmen einen Task, zerlegen den in Einzelschritte, ziehen los, stellen vielleicht mal eine Rückfrage. Da haben wir von kurz drüber geredet. Ne? Und dann sollen die angeblich helfen, Molekularbiologie oder hochkomplexe mathematische Probleme zu lösen. Und dann produzieren die irgendwie seitenweise Output. Und dann werden die schlauesten Köpfe unserer Zeit, Professoren, Wissenschaftlerinnen, damit beschäftigt sein, diesen Output zu prüfen, um rauszufinden, in monatelanger Arbeit, hat die KI jetzt eigentlich wirklich kreativ was oder was geschaffen, durchbruchmäßig, oder war das dann doch nur Schrott, oder war das doch nur was schon in Trainingsdaten drin war? Vielleicht wird es da Fortschritte geben, vielleicht nicht. Also ne, das wird aber, glaube ich, also sozusagen, ja, das wird passieren, das wird kommen. Und der neueste Hype ist doch auch bei OpenAI so Longevity, also die Langlebigkeit, Verlängerung des Lebens. Wir brauchen Medizindurchbrüche. Mhm. Unsere neuen Modelle werden dann uns in der Molekular, in der Genetik, keine, irgendwo in irgendwelchen arkanen Wissensbereichen für Fortschritte sorgen. Das mag so sein.
Okay.
Beurteilen können wir das, glaube ich, nicht am Tag der Pressemitteilung. So. Und also, spannender ist, also ne, jenseits davon finde ich andere Sachen spannender, wie zum Beispiel Google hat, glaube ich, mit Wetterdiensten dann zusammen an neuen Wettermodellen gearbeitet.
Ja.
So. Sehr konkrete Anwendung. Diesen Chatbot kann man nicht fragen, wie Sternzeichen Löwe sich im Januar verhalten sollte. Aber das sind einfach viel, viel bessere Wettermodelle, die nochmal irgendwie die herkömmlichen Modelle sind, ein Stück weit so. Also da wird viel passieren.
Okay, halten wir fest.
Das war schon wieder keine kurze Antwort. Punkt.
Die Erwartungen sind manchmal zu hoch. Oder viel zu hoch. Letzte Frage. Vervollständige diesen Satz. KI in Deutschland wird
trotz Regulierung weiter ausprobiert werden.
Sehr gut. Ole, es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass du hier warst.